Ich habe mal einen Satz gehört, der lautet so: Wir wurden alle als einzigartige Originale geschaffen, aber herumlaufen tun heute ein Haufen billiger Kopien. Wir wurden als einzigartige Originale geschaffen, aber herumlaufen tun heute ein Haufen billiger Kopien. Wie werde ich zur Person, zum einzigartigen Individuum? Letztlich ist es, wenn ich mich im Gehorsam gegenüber dem Vater begebe. Individualismus lehrt heute was anderes, gell? Der Individualismus sagt, du musst dich selbst entfalten, du musst du selber sein und am Schluss sind alle gleich. Also unglaublich komisch, ne? Man will immer ganz anders sein und ist dann trotzdem eine billige Kopie. Was ist, ich habe mich gefragt, wenn wir dem Bild Christi immer ähnlicher werden, was ist aber mit unseren Macken und Eigenheiten? Werden wir, wenn wir alles kleine Kopien Christi werden, eine billige Kopie? Oder ist es was anderes? Und was ist so mit unseren typischen Eigenheiten? Werden die alle weggebügelt? Wie geht Gott um mit Rissen, mit Brüchen, auch in meiner Geschichte? Und ich möchte mit euch dazu einen Blick in die Bibel werfen. Wir sind im ersten Buch Mose unterwegs, vor allem mit dem Jakob. Aber bis wir zum Jakob kommen, möchte ich noch mal kurz ausholen. Es ist ja zunächst einmal auffällig, wenn wir in die Bibel schauen, dass die Bibel nicht in Form von theologischen, dogmatischen Sätzen daherkommt. Ja, so ein Lehrsatz, so ist Gott. Wir finden das auch. Wir finden auch die Aussage, Gott ist Liebe. Finden wir. Ja. Aber wenn sich Gott offenbart, vor allem das erste Buch der Bibel ist da auffällig. Was finden wir im ersten Buch der Bibel? Ich werde euch immer wieder mal ein bisschen fragen, damit ihr mir nicht wegpennt. Ja. Was finden wir im ersten Buch der Bibel? Die Schöpfung und dann? Entschuldigung? Die Sintflut und dann? Nochmal? Den Turmbaum, den Maibaum, nein, Turmbau. Und nachher geht's los mit wem? Mit den Erzvätern. Ja. Abraham und Bebraham, das ist der Bruder vom Abraham, der will man das Zebraham. Ja, genau. Oder es ist Ederham. Ne. Genau. Also Gott offenbart sich in seinem Wort und doch finden wir keine philosophischen oder theologischen Lehrsätze über Gott. Wir finden Familiengeschichten, oder? Die erste Familie, von der mir berichtet wird, ist die Familie Adams. Ja, und dann streiten sich zwei Brüder und dann ist ein Viertel der Menschheit tot. Super. Ne? Die nächste Familie, die so ein bisschen beschrieben wird, ist die Familie Noahs. Ja, der sagt, wir bauen jetzt ein Titanic im Garten. Und dann die Familie Abrahams, Isaaks, Jakobs. Alles schrecklich nette Familien. Und das ist eigentlich unerwartet. Gott offenbart sich durch seine Geschichte mit diesen Menschen, durch diese Familiengeschichten. Ja. Also Vorsicht, ich sage nicht, das sind jetzt irgendwelche erfundenen Geschichten. Nein, das, was die Bibel mir berichtet, ist, was diese Menschen mit Gott erlebt haben oder umgekehrt, welchen Weg Gott mit diesen Menschen gegangen ist. Und das wird mir berichtet. Ich habe mich aber gefragt, warum diese Familiengeschichten, wo Jakob einer der größten Abschnitte einnimmt. Nun, Philosophie genauso wie Theologie ist Wahrheit in einem System. schwer, kompliziert zu begreifen. Die Geschichten in der Bibel sind andersrum, wenn man so will, Theologie in Gestalt von Geschichten, Wahrheit in Form von Geschichten. Und keine dieser Geschichten hört auf mit dem Satz, und sie lebten glücklich und zufrieden bis am Ende ihrer Tage. Oder? Keine dieser Geschichten hört so auf, wie man es erwarten würde. Und es nervt, unerwartet. Es sind keine Kindergeschichten, im Gegenteil. Und doch sind Geschichten ja immer auch leicht zu verstehen. Mit Geschichten kann man sich identifizieren. Jeder hat wahrscheinlich so seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel, ne? Oder seine Lieblingsfigur. Gott offenbart sich also in seinem Weg mit diesen Menschen. Erzähl Kindern eine Geschichte und du hast ihre Aufmerksamkeit. Sie wollen immer erfahren, ja, aber was passiert als nächstes? Und als Jungscherleiter lernst eines, ziemlich am Anfang, hör die Geschichte immer im spannendsten Moment auf. Du bist ja so gemein. Wann geht's weiter? Nächstes Mal. Ja, heute nennt man das Hangover. Ne? Ein Cliffhanger. Nicht ein Hangover, ein Cliffhanger. So, Entschuldigung. Ja. Ein Hangover ist was anderes. Ja. Okay, ein Cliffhanger. Und du erwartest immer, na, du kannst es kaum erwarten, bis der nächste Teil rauskommt. Ne? In logischen Systemen gibt es keine überraschenden Wendungen. Da habe ich den Satz, den nächsten Satz, den nächsten Satz. Vielleicht verstehen, vielleicht nicht. In Geschichten gibt es sehr wohl überraschende Wendungen. Und vor allem gibt es in unserem Leben überraschende Wendungen. Wir spielen hier mit den Jugendlichen immer wieder mal das Spiel des Lebens. Und da gibt es verschiedene Stationen. Und bei manchen dieser Stationen muss man würfeln, ein Ereigniswürfel. Und ich wurde mir gefragt, als ich das Spiel konzipiert habe, wieso gibt es diese Ereigniswürfel? Ich sage, weil im Leben manchmal Dinge passieren, für die kannst du nichts. Die passieren. Vielleicht stirbt irgendein reicher Onkel von dir. Du hast ihn vielleicht nicht einmal gekannt und du erbst was, wo du sagst, super. Oder irgendjemand fährt dir dein Auto über den Haufen. Denkst, wieso kommt der gerade her? Es passieren Dinge, wo du vielleicht gar nichts dafür kannst. Andere, da kann ich sehr wohl was dafür. Und das sind dann so überraschende Wendungen. Du weißt nie, was als nächstes passiert, weil wir Menschen eben keine ferngesteuerten Roboter sind, sondern freie Geschöpfe. Und eines der fast längsten Geschichten im Alten Testament, im ersten Buch der Bibel vor allem, ist die Geschichte Jakobs. Und wieso dieser Jakob? Ich habe mir lang den Kopf drüber zerbrochen. Der Freddy hat mir diese Aufgabe gestellt, die Werkzeuge Gottes und diese Risse und Sprünge. Also er hat das Konzept vorgestellt und gesagt, damit kann ich mich am besten identifizieren. Ja, da möchte ich was machen. Und dann sitze ich da und denke so, was mache ich jetzt? Ne? Das geht öfters so im Team. Du hast so im ersten Moment denkst, super, ja, super. Okay, aber ich glaube, dass dieser Jakob einer ist, der ganz viele Risse und Sprünge hat. Und weil man an ihm sieht, wie Gott mit ihm umgeht und wie er mit ihm arbeitet und eben nicht alles wegbügelt, man sagt, okay, den schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Vieles aus der Geschichte ist bekannt und dennoch können wir sie, glaube ich, für uns übersetzen. Das erste Mal erfahren wir von Jakobs Ringen in Kapitel 25, im Vers 22. Da kämpft er im Mutterleib mit seinem Bruder, Zwillingsbruder. Und wir werden sehen, dass dieses Kämpfen und Ringen sein ganzes Leben durchzieht. Also der hat schon vor der Geburt angefangen und war immer im Clinch. Ja. Das war scheinbar so arg, dass die Mutter sagt, eigentlich, was ist los? Halt das nicht mehr aus. Ne? Also als Eltern kennt man das auch, aber nicht schon vor der Geburt. Ne? Ab Genesis 28 wird dann vom zweiten Teil von Jakobs Leben berichtet. Er muss abhauen, weil sein Zwillingsbruder will ihn umbringen. Ich sage ja, schrecklich nette Familie. Ne? Das ist die Sache mit dem Essen und mit dem Segen, den er sich holt. Und man sagt immer so, der Jakob hat sich den Segen erschlichen, eingefädelt hat es die Mama. Ne? Und beim genauen Lesen merkt man, derjenige, der eigentlich das ganze Schlamassel auslöst, ist der Isaak, weil er den Esau segnen will, obwohl er weiß, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Die Segenslinie sollte eigentlich über den Jüngeren gehen. Auf jeden Fall, Jakob ist unterwegs, er muss fliehen und dann kommt diese Geschichte mit Bethel, wo er von der Himmelsleiter träumt. Und wir sehen in seiner Geschichte, dass Gott ihm noch 5-mal begegnet im Laufe seines Lebens. 2 dieser Gottesbegegnungen sind zentral. Das eine ist Bethel, das ist am Anfang auf seiner Flucht. Und die Begegnung etwa 20 Jahre später auf dem Rückweg am Jabbok, wo er mit Gott ringt und zu Israel wird. Wie wird dieser Jakob zu Israel? Wie wird aus einem Lehmbatzen ein Gefäß? Wie arbeitet Gott an uns? Also, und wir sehen, dass Jakob eigentlich in die Schule Gottes kommt, weil Gott nimmt ihn in die Schule, aber nicht an einem einsamen Extraort, sondern bei seinem Onkel. Und indem er seinem Onkel Laban begegnet, konfrontiert ihn Gott mit seinem eigenen Charakter. Der Laban ist genauso Schlitzohr wie der Jakob. Und so langsam wird die Sache aufgerollt. Aber schauen wir mal Stück um Stück nach. Also Jakob wird durch Laban mit seinem eigenen Charakter konfrontiert. Und er muss sich jetzt mit seiner eigenen Lebensgeschichte auseinandersetzen. Aber auch damit, was Hinterlist und Tücke anrichtet. Denn mit den Folgen muss er leben und umgehen lernen. Ne? Wie wurde es? Wen hat er bekommen? Verguckt hat er sich ja in die Jüngere. Ne? Wen hat er bekommen? Die Ältere. Das heißt, Laban betrügt ihn. Wie war das mit dem Älteren und dem Jüngeren? Und dem Segen? Mit dem Älteren und dem Jüngeren? Ja. Und Gott hält ihm einen Spiegel vor. Er erlebt, dass er die Erstgeborene bekommt und dass er getäuscht wird und später nochmal getäuscht wird mit einer Ziege, den vorgetäuschten Tod des Josef, da wird er nochmal getäuscht. Und er muss damit umgehen lernen, dass auch er mit Täuschung gearbeitet hat, auch mit Fell. Er geht ja zu seinem Vater rein, der will sterben, obwohl er eigentlich nur nichts mehr sieht, der Isaak. Und der Isaak sagt, gib mir deine Haut, weil der Esau, sein Zwillingsbruder, war der mit dem Haarproblem. Ne? Der Esau hat überall Haare gehabt, sogar auf den Zähnen. Ja, der war der. Okay. Und die Lektion ist, die er hier lernen muss, vieles im Leben kommt wie ein Bumerang zurück. Weil Gott sagt, du kannst es hier vielleicht machen. Aber ich werde es mit dir durchbuchstabieren. Und das zentrale Kapitel in der Bibel zu Jakob ist wahrscheinlich das Kapitel 22, diese Begegnung, 32, Entschuldigung, diese Begegnung mit Gott auf dem Rückweg am Jabbok. Und in 32, Vers 4, da steht folgendes: Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Jakob will eigentlich zurück an den ersten Ort, wo er Gott begegnet ist, und das ist Bethel. Und er sagt, ich gehe über See hier. Geografisch gesehen ist das ein völliger Blödsinn. Ja. Er muss geografisch gesehen, wenn er nach Bethel will, nicht über See hier. Aber er muss geistlich über See hier, weil wer ist in See hier? Sein Bruder Esau. Und er weiß, bevor er Gott begegnen kann in Bethel, muss er die Sache mit seinem Bruder klären. Bevor er seinen Platz einnehmen kann im Land, muss er die Sache mit seinem Bruder Esau klären. Und genau das macht ihm Angst. Allerdings ist das eigentliche Problem nicht Esau, sondern Jakob selbst. Und genau das geht Gott an. Und wir sehen dann in den Versen 4 bis 9, dass Jakob plant. Das lasse ich euch selber lesen. Wer eine Notiz machen will, Jakob plant. Und dann betet Jakob. Wir finden ein Gebet Jakobs in der Bibel. Und das möchte ich euch lesen, denn das ist eines der ehrlichsten Gebete, die wir hier finden. Und ich habe es hier rausgeschrieben mit einer Übersetzung, die ich hier nicht habe. Darum lese ich es jetzt hier vom Tablet weg. Also die Verse 10 bis 13 in Kapitel 32. Jakob betete: O Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaac, Herr, du hast mir geboren, kehre zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten. Ich will dir Gutes tun. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, mit so großer Treue und grenzenloser Liebe begegnest. Nur mit einem Wanderstock überquerte ich einmal den Jordan. Und nun füllt mein Besitz zwei Lager. O Herr, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er kommt, um mich, meine Frauen und meine Kinder zu töten. Doch du hast doch versprochen, ich will dir Gutes tun, und deine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie der Sand am Meer, den man nicht zählen kann. Es ist ein ehrliches Gebet. Jakob schüttet sein Herz bei Gott aus und sagt, ich habe Angst vor Esau. Und wenn Gott uns in die Schule nimmt und wenn es um Brüche und Risse in unserem Leben geht, dann sind ehrliche Gebete immer gut. Das sind immer die besten Gebete. Vielleicht auch mal, wenn du Gott sagst, wie du wirklich über ihn denkst. Ich habe mal bei Adrian Plass gelesen, der die Frage stellt, hast du Gott schon vergeben? Und es ist ihm in einem Vortrag rausgerutscht. Hast du Gott schon vergeben? Und es wurde ihm heiß und kalt. Kann man Gott vergeben? Nun, eigentlich macht Gott ja nichts falsch, ne? Aber es gibt so Momente, das kennst du vielleicht. Gott, warum ist das in meinem Leben passiert? Warum ist diese Person gestorben? Warum ist diese Person, hat einen Unfall gehabt, eine Krankheit oder was auch immer? Irgendwas ist passiert. Und man hadert mit Gott. Weil man es nicht einsortieren kann. Und vielleicht muss man das Gott einmal sagen. Wer kleine Kinder hat oder hatte, der kennt es vielleicht, dass die Kleinen einem manchmal auf dem Schoß sitzen, wenn sie zornig sind und du nimmst es hoch und die klopfen dann mit ihren Fäustchen dir da an die Brust. Du bist so böse und gemein, ich hasse dich. Und dann schlafen sie ein und sind völlig entspannt, weil sie am sichersten Ort der Welt sind. Bei ihrem Vater auf dem Schoß. Ne? Und vielleicht ist es so ein ehrliches Gebet einmal bei dir dran, wo du Gott sagst, so, weißt du, wie das Kind auf dem Schoß, mit dem komme ich nicht zurecht. Gott loben, obwohl es hier drinnen brodelt, das ist Lügen. Und Lügen hat mit Beten nichts zu tun. Also wenn, dann kann man es hier jetzt auch mal so sagen, dann sei ein Mann und sag Gott einmal, was du denkst. Und Gott sagt, ich weiß es ja schon lange, endlich rückst du mal raus. Endlich bist du mal ehrlich. Und das sehen wir hier bei Jakob. Er sagt, ich habe Angst. Die Sache mit dem Bruder, ich bin davongelaufen. Vielleicht war es damals das Klügste, aber eigentlich muss ich die Sache klären. Und Gott, ich habe die Hosen voll. Du hast mir da was versprochen. Wenn du jetzt Gott bist, dann trag mich da irgendwie durch. Ja. Und dann handelt Jakob. Das sehen wir dann in den Versen 14 bis 22. Was aber noch spannender wird, ist, wie Jakob ringt. Und das möchte ich euch vorlesen, 23 bis 27. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen ganzen Besitz brachte er über den Jabbok. Und dann blieb er alleine zurück. So, er macht was Eigenartiges. Er bringt seine Familie und alles über den Fluss und dann geht er nochmal zurück in die Einsamkeit. Und ich habe mich gefragt, wieso macht er das? Wahrscheinlich, weil er genau gewusst hat, ich habe noch eine Begegnung. Keine Ahnung. Er muss da noch was klären. Auf jeden Fall steht da in Vers 25, da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Und als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Und dann sagte Jakob, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Unglaublich spannend. Was hier rauskommt, letztlich ringt er mit Gott. Ne? Jakob sucht die Einsamkeit und es scheint hier, dass er zuerst mit sich selber ringen muss und dann die Gegenwart Gottes sucht. Einsamkeit ist übrigens immer das Audienzzimmer Gottes. Deswegen hat sich Jesus auch so oft in die Einsamkeit zurückgezogen. Und wir hatten heute Morgen von geistlichen Übungen, Einsamkeit, sich zurückziehen. Das ist heute unglaublich schwierig. Ne? Das ist heute unglaublich schwierig, weil man ständig erreichbar sein muss. Wir haben auch auf der Kur, war ganz interessant, ich habe mit ein paar geredet, die haben so All-In-Dienstverträge. Vielleicht kennst du das auch. Ne? Du musst ständig erreichbar sein, auch im Urlaub. Zieh dich da mal zurück. Sag mal einem Chef, du bist nicht der Boss. Jetzt ist gerade ein anderer der Boss, der auch Boss ist über dich übrigens. Ne? Und es ist unglaublich schwierig heute, Zeiten zu finden, wo Gott reden kann, wo Gott vielleicht auch mit mir und mit dir ringen darf. 20 Jahre früher war Jakob auch alleine und ist auch in dieser Einsamkeit Gott begegnet. Und Gott ist ihm jetzt gnädig und begegnet ihm nochmals in der Stunde seiner Not. Gott begegnet uns Menschen übrigens immer auf dieser Ebene, wo er uns findet und auf die Art und Weise, wie er uns findet und wie wir es brauchen. Wie ist Gott dem Abraham begegnet? Was ist diese ganz berühmte Begegnung mit Abraham in Kapitel 18 von Genesis. Wer war der Abraham? Wie wurde er noch genannt? Nicht Abraham, das wissen wir schon, gell? Abraham war der Wanderer Gottes. Abraham, ja, aus Abraham wird Abraham. Aber er war der Wanderer Gottes. Wie begegnet Gott ihm? Er kriegt Besuch von drei Wanderern. Und wenn man die Geschichte in Kapitel 19 liest, fragt man sich, wer begegnet ihm da eigentlich? Das wechselt immer hin und her. Da steht der Gottesname drin und dann alles Mögliche. Und du bist völlig verwirrt und merkst, er hat eine Gottesbegegnung. Und der Abraham checkt das ganz genau. Also dem Abraham begegnet Gott als Wanderer. Wie begegnet Gott dem Josua vor Jericho? Na, den Bileam. Der Bileam hat einen Esel gebracht. Und in der Geschichte weiß man nie so genau, wer ist der Esel. Na? Aber was war Josua? Josua war General, oder? Wer begegnet ihm? Der Engel des Herrn als Kämpfer mit einem gezogenen Schwert. Er sagt, Josua, wir zwei haben noch was zu bereden. Und der Josua fragt, auf welcher Seite bist du? Der Engel des Herrn sagt, falsche Frage, nächste Frage. Dem Josua begegnete er als General. Der Jakob rang den größten Teil seines Lebens mit Menschen, mit seinem Vater, mit seinem Bruder, mit Laban, mit seinen Frauen. Und darum sagt Gott, okay, wir zwei ringen jetzt ein bisschen. Der Bileam braucht einen Esel, der Jona braucht einen Fisch. Und der Saulus auf dem Weg nach Damaskus braucht eine Begegnung mit Christus, die ihn vom hohen Ross runterhält. Holt. Ja. Was brauchst du? Gott wird dir auf der Ebene begegnen, wie du es brauchst. Weil Gott macht keine Massenware. Er geht mit uns den Weg, mit jedem persönlich und mit jedem seinen Macken. Ja. Man könnte da noch weitergehen. Und wir sehen in der Bibel, wie Gott den Menschen immer wieder begegnet. Ne? Tja, also, der Jakob ringt. Und in Vers 27 stellt dieser Mann oder Gott ihm eine Frage. Also, der Mann sagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Was hat Jakob das letzte Mal darauf geantwortet, als er gefragt wurde, wie heißt du? Esau. Ist interessant, was hier passiert, oder? Gott fragt ihn, wer bist du? Das letzte Mal hat Jakob die Frage mit Esau beantwortet. Diesmal sagt Jakob, ich bin's, Jakob. Gott fragt nicht, damit er informiert ist. Fragt Gott selten. Ne? Das ist bei Adam im Paradies auch so. Adam, wo bist du? Gott hat ja genau gewusst, wo er ist. Das ist keine Frage nach der Geografie. Da geht es um was anderes. Sondern um Jakob die Chance auf einen Neuanfang zu geben. Und weil Jakob antwortet, Jakob, sagt der Mann hier, jetzt kriegst du einen neuen Namen. Und der neue Name ist Israel. Und das heißt, der, der mit dem Wolf tanzt, nein, der, der mit Gott kämpft, der Gotteskämpfer. Jakob verlor zwar den Kampf, aber letztlich war er Sieger über sich selbst. Und zum Zeichen aus dieser Begegnung mit Gott hat er vier Dinge. Eine verwundete Hüfte, die ihn ein Leben lang an diesen Kampf erinnert hat, einen neuen Namen, einen neuen wichtigen Ort, Phnuel nennt er ihn, Angesicht Gottes und eine geheilte Seele. Am Ende steht hier was ganz Interessantes. Jakob aber nannte den Ort Phnuel oder Phniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und dann steht, und dann ging ihm die Sonne auf, als er an Phnuel vorüberzog. Gewisse Dinge nimmt Gott nicht weg und lässt sie vielleicht sogar. Ja. Man könnte fragen, wieso hat er jetzt ein Hüftproblem? Ja. Und wieso lässt er ihm das Hüftproblem? Ganz genau wissen wir es nicht. Aber wir sind ja nicht nur gemacht für die Vergänglichkeit, wir sind immer auch gemacht für die Ewigkeit. Das heißt, so wie du gemacht bist, hast du auch eine wichtige Aufgabe in der Ewigkeit. Ich habe schon grübelt, wieso dass ich so krumme Beine habe. Ja, hier heißt es Füß. Ja. Wahrscheinlich werde ich in der Ewigkeit Schaf zählen müssen. Ich krieg's locker so durch. Ne? Nein, ich weiß es nicht. Irgendeine Aufgabe werde ich haben, wo Gott sagt, deswegen habe ich dich genauso gemacht. Und deswegen lasse ich dir gewisse Dinge auch. Ja. Und nehme die nicht weg. Es gehört dazu. Wenn wir Christen werden, löst Gott unsere Geschichte ja nicht aus. Ich habe meine Eltern, habe meine Geschwister. Diese Geschichte löscht Gott ja nicht aus. Der macht ja nicht den Computer platt und setzt ihn neu auf. Aber er arbeitet mit mir gewisse Dinge auf. Das ist was ganz anderes. Gott nimmt uns in die Schule. Das Schöne ist ja, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind, oder? Tolle Sache. Und das vielleicht noch Schönere ist, dass er uns nicht lässt, wie wir sind. Paulus drückt es in Galater 4,19 folgendermaßen aus. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Wir sollen ihm ähnlich werden. Die Züge Jesu tragen, das ist Christus in uns. Wir sollen Christus, oder Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Aber dann lesen wir auch in 2. Korinther 12, Vers 8 und 9. Dreimal habe ich, er hat irgendwas mit seinem Körper, das ihm wehtut oder hat ein Augenproblem oder irgendwas ist, das nennt er einen Stachel im Fleisch. Ja. Und dann steht, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir weichen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Danke, Christian. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder, andere Übersetzung, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Mit anderen Worten, wenn ich alles selber kann und der Größte und der Stärkste bin, wird Gott sagen, na, dann mach einmal. Aber vielleicht hat der Jakob seine Hüfte, dass er nie vergisst, wer mit ihm unterwegs ist. Er ist ein Gesegneter. Jakob sagt nämlich von da an, ich bin ein Gesegneter. Was ist der Unterschied zwischen Jakob vor dem Phnuel und nach dem Phnuel? Vorher hat er mit jedem gerungen, nachher hat er jeden gesegnet, der ihm über den Weg läuft. Ist euch das mal aufgefallen? Müsst ihr mal lesen. Ah, da kommt der Pharao über den Weg. Komm mal her, Burli, segnen, nachher darfst du wieder gehen. Ne? Es ist unglaublich. Jeder, der ihm über den Weg läuft, wird gesegnet. Weil er sagt, ich bin ein Gesegneter. Und seine Hüfte erinnert ihn dran. Der Paulus, ja, das ist so das Superbrain, der unglaublich, was der Typ da alles gedacht und gemacht und erlebt und gewirkt hat. Genial. Und doch hat er da irgendwas, wo Gott sagt, nein, das nehme ich dir nicht weg. Denn du sollst eins wissen, lass mich machen. Denn dann kommt mein Leben, meine Gegenwart in dir zur vollen Geltung. Solange du immer der große Chef bist, werde ich nicht machen. Diesen Riss, diesen Sprung, die halten uns, die hielt ihn und uns wahrscheinlich auch demütig, machen uns auch zum Unikat. Serienware hat nicht viel Charme, oder? Mag vielleicht toll ausschauen. Aber ein Kunstwerk ist es nicht. Ich weiß nicht, ob der Fredi da noch was macht über Michelangelos Statue. Weiß das noch nicht. Aber das hat mich beschäftigt. Ja. Dieser Felsblock war von allen vermurkst, hatte Risse und Sprünge. Michelangelo macht daraus ein Kunstwerk, wo die Leute heute noch sagen, wie kann man sowas schaffen? Das gab es noch nie. Perfekt. Aber mit diesen Rissen und Sprüngen. Und es ist einzigartig. Ich lasse es einmal dabei. Du kannst es gerne nochmal aufnehmen. Sehen wir ja dann. Ne? Und ich glaube, dass Gott auch so an uns arbeitet und sagt, gewisse Dinge lasse ich an dir und mach daraus etwas, wo man sofort erkennt, das bist du, weil ich es auch brauchen werde in der Ewigkeit. Ja. Paulus durfte wissen, dass Gottes Kraft weit mehr zustande bringen kann, als all seine Ausbildung, seine Möglichkeiten und Fähigkeiten. Gott wird aus uns unverkennbare Meisterwerke machen, gerade mit unseren Rissen und Eigenheiten. Wir werden wie Christus und doch jeder ganz speziell. Und das ist jetzt wieder unser westliches Denken. Sagen wir, ja, sind wir jetzt alle gleich oder nicht? Und Gott sagt, ja, bei mir geht das. Grübel mal drüber nach. Wie alle wie Christus sein können und doch jeder ganz speziell. Lass das mein Problem sein. Wir wurden als einzigartige Originale geschaffen. Schauen wir, dass wir keine billigen Kopien werden und begeben uns in die Werkstatt Gottes. Begeben wir uns in den Gehorsam dem Vater gegenüber, weil dann werden wir einzigartige Individuen. So wie der Jakob, der am Schluss seines Lebens jeden segnet. Und er sagt, ich bin ein gesegneter Mann. Sagt er übrigens in Kapitel 48, Vers 3, ich bin ein Gesegneter. Und weil wir auch Gesegnete sind und wissen dürfen, dass Gott an uns arbeitet, so wie wir sind, vielleicht uns auch manches zumutet, dürfen wir wissen, wir sind Gesegnete. Denn wenn Gott an uns Hand anlegen darf und es tut, dann hat es immer mit Segen zu tun. Trotz Risse, trotz Sprüngen. Und dann dürfen und können wir auch zum Segen für andere werden, so wie der Jakob. Ne? Und das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich euch. Was mir manchmal nicht wünsche, ist, dass Gott mich konfrontiert mit so manchem aus meiner Geschichte. Weil er sagt, so, das gehen wir jetzt an. Und wenn es ein Ringkampf sein muss, dann machen wir das auch. Und am Schluss bist du vielleicht auf der Seite Gottes und sagst, danke, dass du den Weg zu Ende gegangen bist mit mir. Sonst wäre es nicht aus mir geworden. Unverkennbar, du und ich, das zum Segen werden darf. Herr Jesus, danke, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind. Danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Und danke, dass du uns ans Ziel bringen wirst. So wie du mit Jakob fertig geworden bist, wirst du auch mit uns fertig. Danke, dass wir das wissen dürfen. Wir wollen beten, dass auch wir, wie der Jakob, jeden segnen, der uns über den Weg läuft, weil wir Gesegnete sind. Lob und Preis deinem Namen. Amen.